Willkommen bei Art is a Piece of Cake. Am Mikrofon ist Regula Stempfli. Darwin, Marx, Freud, Beauvoir, Push. Die neue Grammatiklehre. Eine der schönsten Gesprächsreisen mit Louise F. Push. Willkommen zu Art is a Piece of Cake. Willkommen auch zu einer ganz besonderen Podcast-Reihe, einer Feminage an eine Denkerin, deren Worte seit Jahrzehnten aufrütteln, aufklären und auf wundersame Weise so schön zum Lachen bringen. Die große Louise F. Push. Louise F. Push, also du bist eine der wichtigsten Intellektuellen für mich, also nicht nur für mich, für uns, für die Frauenbewegung, hast mit dem Fach feministische Linguistik eine Revolution in der Linguistik initiiert. Und wie du das gemacht hast, darüber werden wir später nochmal reden. Mhm. Jetzt interessiert mich das Geld. Ja. Wie kommt es, dass Louise F. Push jetzt dann, also sie hat schon 8 Jahrzehnte auf dem Buckel und lebt als wohlhabende Frau mit Bestsellern, die sie schreibt, aber offensichtlich hattest du ein gutes Händchen mit Geld und das haben ja die wenigsten Frauen. Was hast du gemacht? Erzähl uns das mal.
Ich habe, als ich aus der Uni rausgeflogen bin, also als man mich da letztlich ja mit Berufsverbot belegt hat, musste ich mir natürlich überlegen, wie verkaufe ich denn jetzt mein Können, was ich eigentlich nur an der Uni loswerden kann. Sprachwissenschaft, damit kannst du sonst außerhalb der Uni eigentlich kein Geld verdienen. Das war also sehr prekär und im Zuge dieser Umkrempelung in meinem Leben habe ich dann mir Bücher zugelegt, wie werde ich reich.
Das ist großartig. Also jetzt wirklich, wie werde ich reich? Also
ganz ich kann dir das, glaube ich, sogar noch zeigen. Das steht da irgendwo.
Okay.
Und mein Stiefvater, der kam ja aus der Wirtschaft, der war leitender Angestellter, der hatte auch die Zeitschrift Kapital. Und meine Mutter fand das eher anrüchig, also um Geld kümmert man sich nicht, das ist irgendwie unchristlich. Und wir beide, also mein Stiefvater und ich, haben uns aber immer ganz gerne über Aktien und so unterhalten, aber ich verstand trotzdem nicht viel davon. Und hatte aber Interesse dran und fing dann an, diese Tipps von dem Herrn aus dem Buch zu befolgen. Zum Beispiel riet er seinen Leuten, die gerne reich werden wollten, es doch zu versuchen, mit Münzen zu sammeln. Und also solange man noch diese 1-Pfennig und 2-Pfennig und dann 50er, so ganz bestimmte von 1949 und Groschen oder 10er von 1949, sagte, lassen Sie lange genug liegen, dann wird das schon was. Und kaufen sich auch Briefmarken, möglichst den ganzen Bögen. Also er riet da zum Sammeln von Dingen, die man lange liegen lassen muss. Und ich dachte, ja, also ich weiß nicht, ob das dann irgendwas wird. Ich habe diese Bögen immer noch. Vielleicht muss ich demnächst einmal losgehen und das versilbern. Also so fing ich also klein an. Aber jedenfalls das Interesse war eigentlich und lag an meiner eigenen prekären Situation. Was mache ich jetzt bloß? Und dann stellte ich aber fest, also praktisch in demselben Maße, wie die Uni mich ausgeschlossen hat, wuchs das Interesse der Frauenbewegung an genau diesem Thema mit der Sprache. Das heißt, ich konnte.
Und wir sprechen 80er Jahre, 81, 85.
Ich hatte ja das Heisenberg-Stipendium. Ich habe mich beworben. Das Heisenberg-Stipendium lief von 79, 80, 81. Ich war zuerst 3 Jahre, dann wurde es nochmal verlängert. 82, 83. Ende 83 wurde es dann wirklich sehr dringend, dass ich irgendwo eine Stelle kriegen sollte. Und ich merkte in diesen 5 Jahren, während ich eigentlich noch nichts brauchte, dass ich eigentlich überhaupt nicht mehr eingeladen wurde. Ich wurde also buchstäblich geschnitten. Man hat mich nicht irgendwie mit einem großen Kick rausgeschmissen, sondern einfach nicht mehr eingeladen.
Das ist ja das Fieseste, oder? Also wenn es ein großer Kick, dann hättest du das auch einklagen können, oder?
Ja.
Und wir reden hier von einer Heisenberg-Stipendiatin, einer Hochbegabten, die wirklich jeder und jede, die das absolviert hat, wurde Professor oder Professorin.
Ich bin die Einzige, soviel ich weiß.
Die sind die Nicht-Professorin.
Genau.
Und ja. Das ist passiert wegen deinem Aufsatz, das Deutsche als Männersprache.
Wegen meines Buches, aber schon wegen des Aufsatzes eigentlich, von der erste Aufsatz, der Mensch ist ein Gewohnheitstier.
Ah ja, das ist schön.
Und weiter kommt man ohne ihr.
Genau, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und weiter kommt man ohne ihr. Genau, das ist so köstlich, wahnsinnig witzig. Ja, also immer noch ein unglaublich lesenswerter Artikel und das... Der Bestseller eben das Deutsche als Männersprache.
Ich habe mir dann quasi in meiner Zunft das Genick gebrochen. Zuerst die Männer fanden, das war ein interessantes Match, haben sie gerne zugehört. Auf der einen Seite dieser Herr Kalberkämpfer, auf der anderen Seite Sender Trümmer-Blöd, die ich ja verteidigt habe, gegen Kalberkämpfer Sortisen. Dabei habe ich sehr viel gelernt. Das erschien dann im Sommer 1979. Da hatte ich aber das Heisenberg-Stipendium bereits. Und zwar aufgrund eben meiner ungewöhnlichen Leistung, die ich bis dahin erbracht hatte. Also ich war habilitiert mit 33 und normales Alter bei Männern war so 37, 40, ja, 43, also gut 8 bis 10 Jahre früher. Und infolgedessen kam ich da also in Frage. Und also an sich sowieso für Frauen unmöglich, die ja normalerweise erstmal Kinder kriegen. Zum Beispiel Senta war dadurch stark benachteiligt.
Genau, Senta Trümmer-Blöd, eine der wichtigen Pionierinnen in Deutschland, auch der Sprache und der Frauengeschichte und Frauenbewegung.
Ja.
Und die hast du gut gekannt. Und
ja, wir waren beide zusammen an der Uni Konstanz. Wir waren befreundet.
Mhm.
Und
ach, sehr schön.
Ja, sie hat ja das ganze Thema überhaupt aus den USA mitgebracht.
Mhm.
Es ist eben ja sehr interessant, dass das nicht in der Germanistik etwa entstanden ist, das Thema, sondern in der Anglistik. Alle die drei Pionierinnen auf dem Gebiet waren ja alle Anglistinnen, mhm. Senta und ich und Marlies Hellinger.
Genau, Marlies Hellinger noch, ja.
Und wir haben das da praktisch Ende der 70er Jahre, wie üblich, quasi mit 10 Jahren Verspätung, diese Thematik in für Deutschland aufgebracht und aufgearbeitet. Das, was da fürs Englische beobachtet worden war, haben wir einfach aufs Deutsche übertragen. Die strenge linguistische Analyse, was im Deutschen alles faul ist, habe ich gemacht.
Ja, genau, zum Leidwesen von deiner eigenen professoralen Karriere, oder? Also ja, großartig. Du warst wirklich eine der begehrenswertesten Nachwuchsintellektuellen. Also bis dahin haben dir die Männer nicht viele Steine in den Weg gelegt. Wenn ich das, also akademisch, oder? Also du konntest akademisch wirklich auch brillieren. Also im Studium, also im Gymnasiumstudium,
also ich habe hier Doktorarbeit, ja. Die Studienstiftung des deutschen Volkes, das kriegt ja auch nicht jeder.
Nein.
Das waren also auch wirklich immer nur ein paar Frauen auch da. Habe ich das dann bekommen und hatte deswegen ein sehr angenehmes Studium. Die haben mir sogar meine ganze Psychoanalyse bezahlt.
Ja,
musst du dir mal vorstellen. Ziemlich teuer. Aber die haben mich eben für so ein Goldstück gehalten, dass ich gesagt habe, gut, wir investieren jetzt weiter in das arme
Kind. Genau, ging mir eben ähnlich. Aber ich finde es immer wieder spannend, wann kommen dann die Brüche. Und dann hat eben diese Louise F. Busch und schon die Habilitation, oder? Mhm. Und dann hast du es gewagt, wirklich einen neuen Forschungszweig in der Linguistik nicht nur zu begründen, sondern vor allem so auszuweiten, dass nachfolgende Generationen können sich ja gar nicht mehr überlegen, wie langweilig die Linguistik war vor Senta Trümmer-Blöd und Louise F. Busch.
Ja, Linguistik hatte überhaupt keinen gesellschaftlichen Bezug. Jedenfalls das, was ich gemacht habe, Systemlinguistik, war eigentlich Grammatik. Und dann gab es natürlich Soziolinguistik, es gab die Gesprächsanalyse, das hatte schon einen sehr starken gesellschaftlichen Bezug. Das war Senters Spezialgebiet, also die Gesprächsanalyse, die damals auch sehr viel auf Beteiligung von Frauen in Gesprächen achtete und viel herausfand, was ja uns allen die Augen geöffnet hat, dass selbst, also das war ein Ergebnis von Senta, selbst die ranghöchste Frau in irgendeinem Universitätsdisput wird von dem rangniedrigsten Mann noch häufiger unterbrochen als eben umgekehrt. Also als Frau wirst du, egal welchen Status du hast, der Status des Weiblichen der toppt alles und siedelt dich da unterhalb der Hiwis an.
Mhm.
Und ja, Senta war damals eigentlich die große bekannte Frau auf dem Gebiet. Und über mich hieß es damals, so 82, da kam ihr erstes Buch raus, ach, die Luise Puls, ja, das ist so eine Art Trümmelplatz.
Typisch. Es ist eben, also genau.
Das eine Frau. Ja, also bezeichnet sich damals, ich hatte noch kein Buch veröffentlicht. Ich habe etliche Aufsätze, wir haben auch zusammen ein Heft der linguistischen Berichte herausgegeben, das war zum ersten Mal über Sprache, Geschlecht und Macht.
Das war eine unglaubliche Arbeit auch damals, oder? Also,
ja.
Habt ihr das auch im Eigenverlag gemacht? Also, ihr habt die selber gegründet, oder?
Nein, die linguistischen Berichte, das war also progressiv.
Die Zeitschriften.
Ja. Und das war unser Organ der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft.
Ja,
war okay. Hatte sich auch damals in den 70er Jahren gerade konstituiert. Die Linguistik war damals ein sehr populäres Fach eigentlich, weil die Politik und viele andere sich davon Erkenntnisse erhoffen, die die Gesellschaft beeinflussen könnten.
Ja, und also die Linguistik, würde ich jetzt sagen, hat auch zur Computerwissenschaft geführt. Oder? Also heutzutage ist ja eines der beliebtesten Fächer für Hochbegabte Computerlinguistik. Also, oder Sie nennen es so. Oder würde
ich denke, also wir lagen damals aber doch ziemlich schief mit unseren Vorstellungen. Wir dachten eigentlich alle, maschinelle Übersetzung, daran arbeiteten alle. Aber das wird nicht gehen, dass die Sprache ist viel zu komplex.
Mhm.
Dass man aber an die Sprache eben mit statistischen Mitteln in dieser Weise herangehen kann und dann praktisch nach Wahrscheinlichkeiten, also nach Analyse von unendlichen Textmengen genau sagen kann, nach diesem Wort kommt wahrscheinlich am ehesten jenes und so weiter. Und das eben quasi in Echtzeit. Das ist eine vollkommen andere Herangehensweise, als wir damals auch nur geträumt haben. Das ist schon sehr interessant. Also was die heute machen in der Computerlinguistik, ist von der Methode her auch wieder völlig anders. Aber natürlich auf dem Mist der Linguistik letztlich gewachsen.
Genau.
Ich habe immer gefunden, und ich werde ja oft gefragt, wieso hast du überhaupt Linguistik studiert? Das tut man doch nicht. Das ist doch furchtbar. Das war in der Schule schon immer so
entsetzlich. Ja. Vor allem Grammatik. Also das ist ja wirklich, ist Folter. Also wenn du was Hässliches über die Sprache sagen willst, dann sag mir Grammatik. Also weshalb? Weshalb hat die kleine Luise
Ich fand eben schon ganz früh, dass Sprache wahnsinnig interessant ist. Und das Interessanteste, was es gibt, letztlich ist es wohl auch das, was uns von den Tieren so grundsätzlich unterscheidet. Ich meine, die Tiere können auch ein Vokabular manchmal von, 100 Wörtern sogar. Es ist erstaunlich, das hätte man damals auch nicht geglaubt. Aber das sind doch ganz andere Dimensionen. Also es ist ein ziemlich guter Zugang zum Denken. Und was ich immer an der Sprache so schön gefunden habe, ist, dass es eben sowohl mathematische Seiten hat, also strenge strukturelle Seiten, als auch eben ganz stark verbunden ist mit der Psychologie, der Philosophie. Es steht da so in der Mitte. All diese anderen Fächer wären natürlich ohne Sprache nicht denkbar. Und dann ist es schon ganz gut, wenn über Sprache auch mal was bekannt wird. Und dann war ich eben eine wirklich so Kleinkrämerin. Ich habe sehr gerne, sehr lange über kleine Wörter nachgedacht und deren strukturelle Besonderheiten. Also ich habe das immer gerne erklärt mit dem Unterschied zwischen Aber und Sondern.
Bitte, gerade wir als Schweizerin.
Ich habe gar nicht mehr gedacht. Also was eigentlich eine Linguistin zum Beispiel tut, die schreibt Regeln für ihre Muttersprache auf. Diese Regeln es gibt einige, die bekannt sind, die kann man in den Grammatiken nachlesen. Das meiste ist aber immer noch unbekannt. Und wir beherrschen unendlich viele Regeln, ohne dass wir eigentlich genau wissen, was wir da beherrschen. Und das nennen wir die Sprachkompetenz. Also die Sprachkompetenz als solche ist einfach irgendwie ein Wunderwerk. Man vermutete damals, das Kind hört einfach ganz viel. Je mehr es hört, umso besser wird es sprachkompetent werden. Und es hat so etwas wie einen Magneten. riesengroßen Magneten, mit dem das Kind diese Nadel aus dem Heuhaufen wirklich magisch anzieht. Das heißt, es hat irgendein Apparat im Gehirn, der die Regeln der Sprache, die es nun dauernd hört, intuitiv wahrnimmt. Deswegen sagen die Kinder zunächst mal, ich singte. Mhm. Das haben sie noch nie gehört, aber sie haben gehört, ich kannte, ich machte und dann eben ich singte. Das heißt, sie haben diese, wenn sie das diesem falschen Wort sagen, dann zeigen sie damit, dass sie die Regel erkannt haben, ohne dass ihnen irgendjemand die erzählt hätte. Mhm. Das ist schon mal ein Wahnsinn.
Sehr, sehr klug und sehr spannend.
Gut, und dann, also wenn wir mehr wissen wollen über unsere eigene Sprache, vielleicht nur für den Fremdsprachenunterricht, also zum Beispiel eine Engländerin, die hat das Wort but und damit hat sich das. Und im Deutschen haben wir da zwei. Wir haben aber und sondern. Und was ist jetzt der Unterschied?
Und bitte nicht mich fragen, weil und wir hätten auch mit oder beginnen können. Die Schweizer sagen ja fast, enden ja sehr viele Sätze.
Mit oder.
Genau, genau. Du sitzt doch gut, oder? Ja. Aber gehen wir zum aber und sondern und ja, dann
darüber was Vernünftiges zu sagen. Das kann unter Umständen Wochen bis Monate dauern,
ja,
bis man das rausgekriegt hat. Und ja, also das steht da in der Grammatik, sondern steht nach verneinten, nur nach verneinten Sätzen. Und dann sagst du, ja, ich kann ihn nicht leiden, sondern ich besuche ihn trotzdem.
Aha.
Ne?
Geht gar nicht.
Ich kann ihn nicht leiden. Ja, aber wieso denn? Das findest du nicht mehr in der Grammatik.
Nein, genau. Ja. Aber es fühlt sich nicht richtig an, dieser Satz. Ich kann ihn nicht leiden, sondern besuche ihn trotzdem. Da sage ich eben, ich kann ihn nicht leiden, aber ich besuche ihn trotzdem.
Genau. Also nach einem verneinten Satz steht da plötzlich ein aber. Wir haben gerade gelernt, nach verneinten Sätzen steht sondern. Und dann gibt es aber auch solche Sätze, also ich habe ihr das Fahrrad nicht geschenkt, sondern geliehen. Ich habe es ihr nicht geschenkt, aber geliehen kannst du auch sagen. Ja, was ist da jetzt wieder los?
Ich lieb Louise F. Pusch in ihrer klassischen Nerd-Dasein. Also sie sitzt da und überlegt sich, was ist da los? Was ist da los, Louise F. Pusch?
Es ist so, dass wir im Deutschen, also diese Sache, ich kann ihn nicht leiden, sondern ich besuche ihn trotzdem, ist deswegen falsch, weil der erste Satz, ich kann ihn nicht leiden, im zweiten Teil wieder vorkommt. Trotzdem ist praktisch eine Proform für den ersten Satz. Und wenn eine Proform des ersten Satzes in dem zweiten verneinten Satz vorkommt, dann geht es nicht mehr. Das ist auch eine Regel. Da, und weil dieses Sondern bezieht sich eigentlich nicht auf ganze Sätze, sondern eher so auf Teile.
Aber die Regel wurde nicht so geschrieben, sondern die hat Louise F. Pusch darüber hat sich, genau, hat sie entdeckt.
Und ja, das andere ist eben folgendes.
Großartig. Also ich sehe schon, also Wittgenstein ist eine Fliege an der Wand im Vergleich zu dir. Nein, aber das ist so eine Argumentation. Okay, weiter. Ich finde es total spannend. Also weiter.
Wittgenstein liest sich sehr gut. Ich habe also viel Anregung aus seinen Untersuchungen.
Ja, klar. Ich finde den Satz, ich bin mir nicht sicher, ob der Satz so stimmt. Wittgenstein liest sich sehr gut. Aber wir schweifen ab, aber jetzt langsam erahne ich, weshalb Louise F. Pusch eben Linguistik studiert hat. Oder
was, es ist unglaublich faszinierend.
Weil sie tagelang, wochenlang über aber und sondern und dann eigene Regeln entwickeln. Gibt es noch eine andere Regel mit aber und sondern, die du entdeckt hast?
Also die eben auch besonders hübsch ist, finde ich. Wir haben im Deutschen, anders als im Englischen, haben wir die Möglichkeit, zwischen einem rechthaberischen Widerspruch zu wählen und einem konzilianten Widerspruch. Ich hab ihm das Fahrrad nicht geschenkt, sondern geliehen. Geschenkt ist überhaupt nichts von wahr. Ich habe es ihm nicht geschenkt, aber geliehen. Also das hat wohl irgendwie den Besitzer gewechselt, aber eigentlich nur zeitweilig. In gewisser Weise hast du schon recht. Insofern, als ja der Besitzer gewechselt wurde, da war schon was Wahres dran an dem, was du, es war nur nicht so ganz richtig. Es ist also ein netter Widerspruch. Und das geht dann, wenn die sich irgendwie überlappen. Ne? Schenken und Verleihen sind sehr ähnlich. Aber die müssen semantische Ähnlichkeiten aufweisen.
Und all diese, auch das eine Regel, die du entdeckt hast.
Ja.
Das ist semantische. Spannend.
Es ist unglaublich spannend.
Ja. Also, und dann muss ich mir das vorstellen, dass du schon in der, also, dass du eben auch als Studentin, Gymnasiastin über bestimmte Wörter nachgedacht hast.
Ja, ich habe, also.
So wie andere, weißt du, an Musik oder, also.
Du hast ja, also, es lag wahrscheinlich letztlich an meiner Mutter, es lag vielleicht an meiner Familie. Mein Großvater war ja Missionar. Und der hat, soviel ich weiß, die erste Grammatik der niassischen Sprache damals geschrieben. Die Missionare mussten ja, um das Wort Gottes zu verbreiten, diese Grammatiken für diese Sprachen erstmal erarbeiten.
Der Großvater, und wie hieß die Sprache?
Niassisch.
Niassisch, ja.
Also praktisch das, was auf
das war in Afrika eine Mission.
Nein, das war in Sumatra.
Ah, nein, in Indonesien.
Indonesien, kleine Insel, das waren damals Niederländisch-Indien, kleine Insel vor Sumatra. Also hier ist Sumatra, dann kommt da eine kleine Insel und dann hier diese zweite. Da, Nias, da hatte er seine Missionsstation zusammen mit meiner Großmutter. Und wie gesagt, da musste er sich auch um die Sprache kümmern. An sich, die ersten Linguisten waren Missionare.
Auch die spannende Geschichte.
Ja, das ist ja spannend. Und von daher, also Sprache.
Das Wort Gottes in alle
Sprachen.
Ja, und Sprache.
Ja, das Missionsarbeit geht nicht ohne Spracharbeit.
Das ist sehr klar.
Also meine Großmutter hat uns immer bisschen niassisch beigebracht. Also ich weiß noch, Gott ist die Liebe heißt Luvalanida, La Oma Si oder so ähnlich. Also eine Sprache, die irgendwie das Italienische sehr vokalreich ist. Meine Mutter heißt zum Beispiel Irmela und das konnten die nicht aussprechen, R und M hintereinander, da musste ein Vokal dazwischen. Die nannte sie dann Iremela.
Ah, sehr schön.
Also das ist eine sehr klangvolle Sprache.
Ja.
Also meine Mutter war sehr an Sprache interessiert und war ja Sekretärin, musste immer diesen ganzen Mist tippen und hat dann zu Hause erzählt, was sie da schon wieder tippen musste und die Leute können alle gar kein Deutsch. Also einer dieser Sätze war etwa, also sie hatten sich vorgenommen, das tun zu wollen oder so ähnlich. Also statt das zu tun. Also irgendwelche Aufgeblähtheiten.
Das fand sie toll, dass eure Mutter mit euch das aufgeblähtheit diskutiert hat. Also ihr hattet nicht keinen schweigenden Haushalt,
nein,
sondern
nein.
Einen sprechenden Haushalt.
Das in der Tat.
Ja. Und das ist wunderbar. Oder? Also weil, wenn ich an meine Kindheit denke, ich habe immer Sprachen erfunden und meine Kinder auch. Also wir haben zum Teil dann als Mutter und Kinder die unterschiedlichsten Laute mit unterschiedlichsten Lauten miteinander gesprochen, weil wir schon ganz früh, also meine Kinder sind ja auch mehrsprachig, ich Deutsch, Französisch, also Berndeutsch und Schweizer Französisch. Und da sehe ich das schon, aber da braucht es Menschen, also da braucht es eben einen sprechenden Haushalt, was nicht so üblich ist im Nachkriegsdeutschland, wenn ich mir das so vorstelle. Also auch, da haben auch meine Eltern erzählt, wenn sie nach Deutschland, das war immer so, fanden sie immer sehr streng, viel strenger als bei uns in der Schweiz oder in Frankreich. Aber schön, also du hattest eine sprechende Geschwister und sprechende Mutter.
Auf jeden Fall, ja, doch. Wir haben miteinander gesprochen. Und auch viel miteinander unternommen und gespielt. Und
ach, sehr schön, ja. Und da kam eben das Interesse. Und es hat dir niemand verhindert, zu sagen, dieses hochintelligente Mädchen, also Linguistik, da wirst du jetzt nicht Multimillionärin oder irgendwie. Weil Geld, also wenn ich sehe das an allen Familien, die in einfachen Verhältnissen aufgewachsen sind, die Kinder wollen dann schon Geld, also. Oder irgendwie eine materielle Sicherheit.
Ja, also bei uns mit dem Einfachen, das war eben so etwas durchwachsen. Es war ähnlich wie verarmter Bildungsadel sozusagen.
Ja.
Wir stammen ja aus einem bildungsbürgerlichen Familie. Also meine Onkel und Tanten, meine Tante war Ärztin. Meine Großmutter, die selbst nicht hatte studieren dürfen, hat alle ihre Kinder, die drei Jungs und die drei Mädchen, alle studieren lassen.
Deine Mutter hat auch schon studiert?
Meine Mutter wollte nicht, sie hätte aber gekonnt.
Mhm.
Und die andere wollte auch nicht. Die eine wollte Diakonisse werden, meine Mutter wollte Krankenschwester werden.
Ja.
Sie hätte das ohne weiteres Glück, die andere wurde Ärztin. Mhm. Also sie haben jedenfalls alle die höhere Schule besucht und hatten die Voraussetzungen dazu. Und das fände ich also ganz toll von meiner Großmutter, dass sie, obwohl selbst gar nicht studiert oder irgendwas, darauf geachtet hat, dass ihre Kinder, ihre Mädchen alle diese Möglichkeit hatten und alle rigoros aufs Gymnasium geschickt, obwohl die eigentlich überhaupt kein Geld hatten.
Also, genau, wurde gesagt, eben verarmtes Bildungsbürgertum.
Nicht für ja, also wirklich minimales Gehalt, 6 Kinder. Und meine Mutter erzählt, also es gab eigentlich immer Kartoffelsuppe. Und zum Sonntag gab es dann eine Speckschwarte in der Kartoffelsuppe. Oh. Die haben sie sich dann zu 7 Personen geteilt. Also das ist wirklich, und dann hatten sie auch noch die Inflation in den 20er Jahren. Ach. Also das war alles sehr, sehr schlimm, aber also mit Gottes Furcht sind sie da irgendwie durchgekommen. Und meine Mutter eben dann als Sekretärin nahm kein Blatt von dem Mund, wie blöd sie das alles fand, was sie da schreiben musste.
Das ist großartig. Und, ich liebe sie schon. Und so haben natürlich die Kinder wie nebenbei richtiges Deutsch gelernt.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, super.
Also noch eine schöne Geschichte von meiner Mutter. Die war dann schließlich, ihre letzte Sekretärinstelle war in Bielefeld. Bei den Philosophen an der Uni. Und die tippte also die diversen Sachen. Die tippte auch die HB-Schriften von 2 Leuten. Und sie fand sie beide eigentlich gleich gut. Und dann tippte sie die Gutachten. Und fand, also da war ein Mobbing. Ging gegen einen.
Gegen die Bessere.
Also, sie fand die beide gleich gut.
Ja.
Und also die Professoren sagten, diese eine Arbeit ist völlig unter aller Sau. Die können wir ja gar nicht bestehen lassen und die andere ist ganz wunderbar. Und meine Mutter hatte also irgendwie praktisch Korruption gerochen und ist zum Präsidenten der Universität gegangen und hat gesagt, das ist mir aufgefallen als Sekretärin, ich finde die beide gleich gut und jetzt wird der eine da fertig gemacht.
Ich
finde beide gleich. Sie sagten auch die Professorin, was fällt der denn ein?
Ja. Naja, sie hat eben sowohl die Habilitationen abgetippt und die Gutachten. Ja, super.
Super.
Also an mangelndem Selbstbewusstsein hat es deiner Mutter nicht gemangelt.
Ich weiß es nicht. Es war vielleicht eher so, hier stehe ich, ich kann nicht anders.
Ah, okay.
Also Korruption, ja. Das konnte sie einfach
nicht leiden.
Sie fühlte sich gezwungen, also dem anderen beizustehen, der da dermaßen in die Pfanne gehauen wurde. Das konnte sie nicht ertragen. Und die anderen sahen das natürlich nur als Anmaßung, weil die Sekretärin hatte dann wirklich gar keine Ahnung davon. Per Definition nämlich, ne? So, das ist ja nur eine Sekretärin. Sie hatte viel Ahnung davon. Sie studierte ja sogar auch Philosophie.
Ja, und sie hatte keine Konsequenzen nach ihrer Intervention. Also wahrscheinlich haben sie das Gutachten nicht groß geändert.
Das, also sie haben es nicht geändert.
Aber sie haben sie auch nicht entlassen.
Weil das haben sie auch nicht, aber also es war für den armen Habilitanten war das wichtig.
Ja.
Der hat also gesagt, dank der Tatsache, dass sie es alles ganz anders gesehen haben als die anderen, bin ich hier nicht ganz zerbrochen.
Richtig, und macht trotzdem noch weiter.
Ja,
oder? Also ja, super. Ja, ganz, ganz toll.
Ich finde das auch eine ganz tolle Geschichte.
Aber deine Habilitation hat sie auch gelesen? Weil die ist, also bitte der Titel, weißt du den Titel noch? Weil ich kann ihn nicht auswendig, ich müsste jetzt in meinen Unterlagen kramen.
Das ist Untersuchung, eine kontrastive Untersuchung zum italienischen Gerondio und zum Problem der Individuierung von Ereignissen.
Eben.
Das war damals gerade große Mode.
Das ist sehr Mode, ja. Also solche Titel.
Nein, also
oder der Geronimo.
Das Problem der Individuierung von Ereignissen. Also auch dahinter steht eigentlich ein unglaublich interessantes Übersetzungsproblem, wenn ich dir das mal
verklicken darf. Gerne, unbedingt.
Also zum Beispiel.
Also die Individuierung von Ereignissen. Also ich würde sagen, die Personalisierung von Ereignissen. Nein. Erklär mir das mal, gerne, vertickere mir das mal.
Also zum Beispiel, traversava il fiume nuotando. Das übersetzen wir mit, sie durchschwamm den Fluss.
Ja.
Und da haben wir ein Verb, durchschwimmen. Und da ist noch dieses durch dabei. Und im Englischen haben wir 2, traversare und nuotare. Und nuotando ist dieses berühmte Girondio. Sie überquerte den Fluss schwimmend. Oder sie durchschwamm den Fluss. Jetzt fragst du die Leute, wie viele Handlungen wurden da begangen? Also das ist eine philosophische Frage. Ist das also einmal überqueren und das andere Mal schwimmen? oder ist es eine Handlung? Und also die Antworten waren jeweils so nach der Struktur der Sprache. Du hast ja zwei Verben, dann sind ja zwei Handlungen, das sieht man ja schon. Und im Deutschen war das eher eine Handlung. Und das klassische Beispiel war immer, er unterschrieb das Dokument oder sie, indem sie ihren Namen darunter setzt oder was weiß ich, oder paraffierte. Sind das zwei Handlungen oder eine? Ich weiß nicht. Also das Ergebnis war eben, ja, das hängt wirklich von der Sprachform ab, was die Leute darüber denken. Das ist natürlich eine Frühform der feministischen Linguistik. Also es wird behauptet, das Maskulinum ist geschlechtsneutral. Ja. Aber, ne? Das können Sie behaupten, so lange wie Sie wollen.
Genau, das also maskuline Generikum ist da, genau, ist geschlechtsneutral. Genau. Und wie hängt das mit den zwei Verben zusammen? Stehe ich auf dem Schlauch? Weil du hast jetzt ganz schnell einen Schritt gemacht vom durchquerte den Fluss schwimmend und dann, ja, das ist die Grundlage der feministischen Linguistik.
Ja, das ist also wirklich ein Sprung. Ich wollte nur sagen, es kommt auf die Form an. Die Form der Sätze beeinflusst unser Urteil und unser Denken. In diesem Falle zwei Verben. Denken wir, das sind zwei Handlungen. Und ein Verb, denken wir, ist eine Handlung.
Sehr wichtig.
Ne? Und genau. Hier bei dem,
jetzt ist es klar.
Ja. Bei dem Maskulinum, da können Sie sagen, was Sie wollen. Da es aussieht wie ein Maskulinum, wird es wohl auch einen Mann bedeuten. Da kann man uns nicht irgendwas anderes einreden, dass wir dann nun auch Frauen drin sehen sollen. So funktioniert unser Denken.
Aber da ist also schon ganz, nicht aber, sondern es ist ganz klar, wie Louise F. Pusch in der Analyse, in der wissenschaftlichen Analyse von Begriffen, Wörtern und Sprachzusammensetzung immer gleichzeitig eben auch die Macht mitdenkt und mitspricht. Also wenn du sagst, ein Verb ist quasi weniger als zwei Handlungen, also überhaupt die Handlungen. Handlungen sind Machtanweisungen und die Sprache.
Ich weiß nicht, es war eher, wie gesagt, die Mode, dass damals darüber nachgedacht wurde. In der Philosophie und in der Sprachphilosophie waren die immer bei ihrer Handlungstheorie und inwiefern die mit Sprache zu tun hat. Ich wollte da so ein bisschen mitmischen. Aber fiel mir gleich eine lange Arbeit über die Gewichtung. Darüber wollte ich eigentlich aber auch nochmal ein Buch schreiben. Also wir kennen alle diesen Witz, also sagen diese Mönche, Herr Abt, dürfen wir vielleicht beim Beten rauchen? Geht gar nicht, ne? Dürfen wir vielleicht beim Rauchen beten? Ja, natürlich.
Sehr schön. Ne? Sehr schön. Ja, das ist die Gewichtung, die ihr erreichen.
Das ist eine Gewichtung und das ist einmal eine Nebensache. Und das Beten darf niemals als Nebensache erscheinen. Also beim Beten rauchen, da ist das Beten die Hauptsache, die Nebensache. Aber beim Rauchen beten,
selbstverständlich. Ja. Ganz schön. Ah, und da wolltest du schon auch ein Buch schreiben. Aber du hast ja eben dann die Habilitation, die Stipendien. Also du hast dich erst verdächtig gemacht, als du die Linguistik auch quasi ernst genommen hast. Du hast ja nicht gegen dein Fach geschrieben. Also gegen den Mainstream oder wie sagt man, gegen die Lehrmeinung. Aber es war ja eigentlich, also es war sehr witzig, sehr klug. Es ist immer noch sehr witzig, sehr klug, enorm sprachbegabt. Aber ganz ehrlich, also du hast dich nicht gegen dein eigenes Fach gewendet, sondern du hast dich offensichtlich gegen eine Mehrheitsmeinung aufgelehnt. Wusstest du das?
Nein, aber ich war immer noch also wissenschaftsgläubig und dachte, also es kommt an der Uni auf Innovation, auf Originalität.
Mich ging es nämlich genauso, ja.
Ja. Ich dachte, also doch, ich könnte damit Lorbeeren ernten, habe ich wirklich gedacht, weil ich selbst das so unglaublich spannend fand. Ich wusste andererseits auch, dass die Männer natürlich in dieser unsäglichen Männersprache bestens bedient sind und infolgedessen wahrscheinlich Änderungen nicht unbedingt wollen. Aber was mir dann quasi vorgeworfen wurde, also jetzt sagen wir mal auf linguistischer Ebene, galt ja damals das Gesetz und es gilt bis heute eigentlich noch. Wir beschreiben die Sprache, wir kritisieren sie nicht. Wir sind deskriptiv und nicht präskriptiv.
Ja.
Präskriptiv ist sowas, was also diese ganz grässliche national gesinnten Menschen machen, die dann nicht mehr Trottoir sagen wollten, sondern Bürgersteig.
Aha.
Oder heute, die so immer zugegen Anglizismen im Deutschen reden, die wollen diese Überfremdung nicht. Die wollen die Sprache kritisieren und anders haben. Das machen ordentliche Linguistinnen und Linguisten nicht. Also auch im Duden sagen sie deswegen ja immer, also wir beobachten das. Und
ja, es gibt ja auch ein Dazwischen zwischen beobachten und kritisieren, oder? Also du kannst, und eben du hast mit den Mitteln der Wissenschaft und linguistischen Wissenschaft hast du ganz viele Leerstellen, Unlogiken, falsche Regeln, mächtige Zusammenhänge einfach beschrieben.
Genau, einfach beschrieben. Und die wollten also ungern, dass das, ja, dass die Sprache in dieser Weise als Instrument, als Machtinstrument entlarvt wurde. Denn den Männern war das in dieser Weise ja auch nicht klar.
Also, eben, sie waren sich, es war ja, ihnen wohl in der
Sprache. Ja, und wenn ja. Die Frauen da immer angeredet wurden mit dir geehrte Herren oder so, na, dann war das halt so.
Ja.
Die hatten ja selber nicht Schuld daran. Und das ist so ähnlich.
Aber das war die vorgeschobene Begründung, weshalb man Louise F. Posch, der Hochbegabten, mit einer innovativen, umwerfenden, neuen wissenschaftlichen, linguistischen Arbeit die Professur regelrecht verhindert hat. Also man hat es ja eben auch nicht explizit, also man, das war wahrscheinlich im Gutachten so oder in den Texten, aber man hat es ja nicht explizit. Man konnte ja sich nicht erlauben, diese Hochbegabten einfach zu sagen, nö, die wollen wir nicht, die ist viel zu unbequem und viel zu gescheit und viel zu innovativ. Also dann schauen wir echt alt aus im Vergleich zu ihr. Sondern sie haben eben dich nicht an Kongresse eingeladen, die Papers nicht genommen und du hast es dann peu à peu gemerkt.
So war es auch nicht ganz, sondern ich musste mich ja damals bewerben auf Professuren. Ich hatte sämtliche Voraussetzungen dafür. Ja. Ich hatte eine lange Latte von Schriften und ich hatte mich habilitiert. Also es
war wahnsinnig jung, alles mit Bestnoten.
Ja, und ich war Heidelberg-Stipendiatin und war immer unter den ersten 5 gewesen, wenn ich mich vor meiner Habilitation beworben hatte.
Ja.
Und danach wäre das ja eigentlich, dann hätte ich immer unter den ersten 3 sein müssen können. Auf jeden Fall hätte ich zum sogenannten Vorsingen immer eingeladen werden müssen. Mhm. Wurde ich vorher auch. Nachdem ich meinen ersten feministischen Aufsatz geschrieben hatte, wurde ich nicht mehr eingeladen. Ich befand mich irgendwie auf Nummer 35.
Mhm.
Ich bekam das dann erzählt von den Studentinnen, die in den Berufungskommissionen saßen. Die wollten mich gerne haben und die konnten eben berichten, was da so verabschiedet
wurde. Genau, das gab es noch, glücklicherweise. Und da hatten wir eine gute Studentinnenvertretung.
In Bielefeld war das also wirklich ein reines Räuberstück, was da gelaufen ist. Ich habe das schon, möchtest du das nochmal hören? Oder?
Ja, gerne, Lene, also gerne nochmal erzählen, weil das habe ich auch mitgekriegt an der Universität Bern. Eben, als wir den riesigen, großen Star Louise F. Posch, als du auf Vortragsreise in die Schweiz kamst, auch eingeladen, du hast auch Preise gekriegt. Und da war das nur so eine Kurzgeschichte, ja, die wurde richtig gemobbt, also der wurde die Professur verhindert. Aber das, ich fände es schon wichtig, auch gerade für die jungen Frauen zu realisieren, wie das auch heutzutage immer noch so laufen kann.
Ja.
Vielleicht nicht mehr so explizit, aber erzähl. Also in Bielefeld war es
also meine Lieblingsgeschichte. Also eine, es war ja auch praktisch Senta und ich waren überhaupt die Ersten, die sich da habilitiert haben an dieser sogenannten Reformuniversität. Ganz modern, wahnsinnig schönes Gebäude.
Das ist in Konstanz.
Ja, wahnsinnig schön. Ja, ja, auch.
Ja.
Mein Politologielehrer, der mir auch die Professur verhindert hat, kommt aus Konstanz. Ja.
Aus der Reformuni.
Ja. Nicht wahr? Ja. Also 144 Professoren. Und ich glaube, eine Frau war zufällig da jetzt gerade auch angekommen. Und wir waren überhaupt die ersten beiden Frauen, die sich da habilitierten in dem Verein. Und das fanden die aber alle gar nicht so seltsam. Also mein Chef sagte, und die klassischen Worte. Ja, die Frauen, also er hatte immer viele Assistentinnen, die sind ja sehr gut, aber dann kommt ja diese kritische Zeit, wo die Frauen dann Kinder haben wollen und dann für die Wissenschaft verloren sind.
Aber wir reden nicht von 1890 oder 1910, sondern das war 1930.
Das war recht aufgeschlossen, am Grunde ein netter Mann. Aber so war das Denken damals, in den 70er Jahren. Also ich weiß gar nicht, wie wir das ausgehalten haben. So nachträglich frage ich mich. Ja, aber jetzt diese schöne Geschichte mit Bielefeld, da war ich also auf Platz 35. Und das fanden die beiden Studentinnen unsäglich. Die wollten unbedingt, dass ich diese Stelle bekam und haben also dann ein Gegengutachten angestrengt.
Super.
Und das Gegengutachten kam dann zu dem Ergebnis, und das waren, ich weiß nicht, wo sie das her hatten, aber jedenfalls auch gewichtige Leute, dass ich zum Vorsingen wenigstens eingeladen werden musste unter den ersten acht. Gut, ich kam zum Vorsingen und habe tatsächlich einen Vortrag gehalten, den ich immer noch für einen meiner besten halte, und zwar angepasst auf diese Lilly-Fakultät in Bielefeld, Linguistik und Literaturwissenschaft.
Und
Lilly. Ja, und die hatten beide zu entscheiden. Und die Literaturwissenschaft wollte mich unbedingt dann anschließen, weil sie sagten, das ist der erste linguistische Vortrag, den wir überhaupt nie verstanden haben und der eine Thematik beschreibt, die uns interessiert als Literaturwissenschaftlerin. Mhm. Das ging nämlich darum, um Syntax und Empathie.
Wunderbar.
Ja, ich finde den Aufsatz wirklich sehr gut und sehr innovativ und war sehr stolz darauf. Und das fanden also die Literaturleute auch, die da auch was mit zu sagen hatten in der Kommission, sagten so, wir wollen gerne diese Frau Pusch mindestens auf Platz 2 sehen. Also von 35 auf Platz 2.
Ist schon mal nicht schlecht, ja.
Zugegangen wäre.
Ja.
Das hat also die Linguisten wiederum so verschreckt, die wollten mich eben auf gar keinen Fall. Und es war vorher, hatte der Schwierz, oder also der Kultusminister von Nordrhein-Westfalen gesagt, es ist alles so erbärmlich, ich sehe nie irgendwelche Frauen auf den Listenplätzen. Wenn ich mal eine auf einem Listenplatz sehe, das heißt 1, 2 oder 3, dann berufe ich die, auch wenn sie auf Platz 3 ist.
Super.
Und ich war dann auf Platz 2 gelandet, also die Gefahr war riesengroß, dass ich die Professur kriegen würde. Da haben die über Weihnachten, die Studentinnen waren in den Weihnachtsferien, haben die gemauschelt und haben mich gemeinsam wieder auf Platz 3 gehebt. Und in der Zwischenzeit war ein neuer Kultusminister berufen worden, Herr Krumsiek. Der fühlte sich überhaupt nicht verpflichtet, das, was dein Vorgänger gesagt hatte, ernst zu nehmen. Und der sprach dann die klassischen Worte, ich kann doch den armen Mann auf Platz 1 nicht wegen seines Geschlechtes diskriminieren.
Klingt heutzutage immer noch ähnlich.
Und ist ja furchtbar. Er hat dann diesen anderen berufen, ja. Und die Studentinnen mussten wieder mal auf eine feministische Professorin verzichten.
Ja, das ist echt ein Räuberstück unter Arme. Ja. Und jetzt meine Frage, also mir ist es übrigens ähnlich gelaufen, und ich habe ja für mich eine Interpretation gebracht, dass ich so weit gehe, dass ich sage, wäre ich Politologieprofessorin geworden, jetzt ohne Mist, würde die Politik teilweise anders aussehen, weil ich 20 Jahre oder 30 Jahre Generationen hätte inspirieren können, fördern können, wirklich in die Open Society mit Demokratietheorien, mit Hannah Arendt, mit meiner Art. Und meine Frage an, also das klingt extrem eitel, aber ich bin mir da überzeugt. Und meine Frage auch an dich, du hast große, große Karriere gemacht, wirklich eben auch Bestsellerin geworden, gut investiert, so haben wir ja auch begonnen, eine fantastische Beziehung, tolle Familie, also alles ist eigentlich gut geworden, sagen wir jetzt so. Aber jetzt ganz ehrlich, wie würde die Welt auch in der Sprache, auch in der politischen Auseinandersetzung um Sprache aussehen, hätten wir eine Louise F. Pusch gehabt, die 30 Jahre in dem klassischen Professorensystem, oder? Also du wärst 81 oder 83, wärst du Vollprofessorin geworden mit all dem Drum und Dran, was wirklich Rang und Namen hat im Fernsehen und so. Und wenn du das 30 oder fast 40 Jahre gemacht hättest, wie würde die Welt da aussehen? Punkt der Sprache an Deutschland. Hast du dir das schon mal überlegt?
Ja, ich habe mir das sehr oft überlegt, aber vor allen Dingen also mehr in Bezug auf mich selber. Also das ist auch vielleicht sehr eingebildet, aber ich halte mich wirklich für eine sehr gute Linguistin, eine, die wirklich gute Ideen hat auf dem Gebiet und natürlich besonders gute Ideen auf dem Gebiet der feministischen Linguistik. Das alles wurde mir eigentlich verwehrt. Also ich konnte mich auf diesem Gebiet nicht mehr in die Tiefe und in die Breite entwickeln, weil das nicht bezahlt wurde. Ich musste also auf ein ganz anderes Forschungsgebiet quasi auswandeln, auf die Frauenbiografieforschung, weil diese Bücher konnte man verkaufen.
Ja, also für unsere Hörer und Hörerinnen, also wir haben ja alle, also die Frauenkalender, also das sind wunderbare Publikationen, bald feiern wir 40 Jahre, die Frauenbiografien, die Schwestern großer Männer, die Mütter großer Männer, also du bist eine der frühesten Wissenschaftsunternehmerinnen geworden aus Not. Ja. Ich wollte noch sagen,
ich habe es immer sehr bedauert, dass ich nicht offiziell Nachwuchs ausbilden konnte.
Das ist es.
Denn ich war damals auf der Höhe meiner wissenschaftlichen Durchdringungs- und Schaffenskraft. Ich hatte 100.000 Ideen und hätte gerne losgelegt damit und Doktorandin mit den Themen beschäftigt. Und also es wäre eine neue Konstanzer Schule der feministischen Linguistik entstanden mit Senta und mir. Die sind ja aus allen Ländern gekommen. Sie sind aus der Schweiz gekommen, aus Österreich, aus dem ganzen süddeutschen Raum, wollten die bei uns die Sommerseminare machen. Die waren also ungeheuer beliebt und die Männer konnten immer nur ein oder zwei, was weiß ich, Interessenten für ihre Fächer. Also die waren einfach auch sehr, sehr neidisch auf unseren riesen Andrang da an Studentinnen.
Es war ein riesen Andrang, eben wie ich sage. Also,
ja, es war ein großer Aufbruch.
Die 80er Jahre, sage ich ja eben, das ist, also viele reden von 68. Ich finde die 80er Jahre, Deutschland, Österreich, Schweiz, auch die Niederlande, die Skandinavien, oder? Also unsere Zusammenarbeiten über die Fächer und über die Sprache hinweg. Und das wollte ich eigentlich von dir hören. Dass zwar eben deine Karriere und dein Leben auch eine Gnade und ein Glück ist. Andererseits ist es für den deutschsprachigen Raum und ich gehe auch so weit für Europa wirklich eine Schande und eine verpasste Riesenchance, ein Rückschlag von 30, 40 Jahren, darüber nachzudenken, Sprache und Macht, also feministische Linguistik.
Ja, und ich habe auch immer gesagt, erstens ist es also schlimm, dass wir da keine Generationen heranbilden, keine Schulen bilden konnten. Das ist wirklich, man kann aus männlicher Sicht sagen, die haben das erfolgreich vereitelt, etwas, was ihnen schadet wahrscheinlich, an Popularität auch, und oder ihre Doktrin unterwandert. Aber für mich persönlich ist es eben so, dass man mir eine ganz spezielle Begabung, die ich habe, also ich habe wahrscheinlich eine Reihe von Begabungen, sagen wir, jemand kann gut malen und sie kann gut komponieren. Und jetzt verbietet man ihr das Komponieren. Sie muss sich dann auf das Malen werfen. Und da wird aber ein ganz großer Teil von ihr einfach stillgelegt und lahmgelegt. Das ist also eine Amputation eigentlich, eine Fähigkeit, zu deren Entwicklung auch noch 20 Jahre lang der Staat unheimlich viel Geld bezahlt hat.
Das ist ja alles. Wir haben ja wahnsinnig viel investiert. Andererseits zeigt sich an deiner Biografie natürlich eine unglaubliche Resilienz, um ein modernes Wort zu benutzen, und eben auch ein Händchen, deshalb habe ich begonnen mit dem Geld, ein Händchen dazu, du stehst eigentlich vor dem Nichts. Und auch die feministische Linguistik steht vor dem Nichts. Also es wurden wirklich 30, 40 Jahre verpasst. Punkt. Und das nervt mich jedes Mal, wenn ich dran denke. Also du stehst vor dem Nichts, liebst aber eigentlich deinen Beruf. So, what do you do? Und da haben wir begonnen. Und was hast du dann gemacht? Also du hast dann irgendwann realisiert, die wollen mich nicht Professorin werden lassen.
Ja, und ich habe das also, um es anderen klarzumachen, immer in dieses Bild gefasst, also der Fußball-Endspiel Deutschland gegen Italien und der Schiedsrichter ist Italiener.
Ja.
Ne? Und dann werden doch die Deutschen blöd, wenn sie da noch mitspielen.
Ja.
Und deswegen, also so sah ich, dass es die Karten sind alle gegen mich gedeckt. Die Männer haben die ganze Macht in der Hand und ich trampelte mich da auch noch ab. Es ist eine ziemliche Arbeit, sich zu bewerben. Ich habe das ungefähr 100 Mal gemacht.
Don't tell me. 100 Mal, Wahnsinn. Also ich habe schon nach dreimal aufgegeben.
In ganz Europa habe ich das gemacht.
Wahnsinn.
Ja,
und das ist noch vor, Leute, das ist noch vor der Computerzeitalter, weißt du, wo du Copy-Paste machen kannst und das in einem Dataset veröffentlichen kannst. Auch unglaublich, Luise.
Also das war praktisch durch Kommunikation im Fach Linguistik war das allgemein bekannt. Die Frau war ja mal eine gute Linguistin, aber jetzt ist sie anscheinend verrückt geworden. Und außerdem, also können wir an unserem Fachbereich überhaupt nicht gebrauchen.
Das ist wie ein Roman aus dem 19. Jahrhundert. Also einer dieser, okay. Also das stehst du davor. And what do you do? Wie überlebt Frau das?
Ich hatte also durch das Heisenberg-Stipendium hatte ich ein ganz gutes finanzielles Polster. Das war ja praktisch ein Professorinnengehalt für 5 Jahre. Und ich habe davon ungefähr 100.000 Mark zurücklegen können. Ich habe so viel gearbeitet, dass ich wirklich gar nicht so viel Geld ausgeben konnte. Also ich bin schon immer relativ, wie soll man sagen, nicht gerade bescheiden, aber ich habe immer gedacht, meine Bedürfnisse sind immer billiger geworden. Also Musik und Bücher, das wurde hier ja alles nachgeschmissen. Also ich konnte mich hervorragend versorgen für sehr wenig Geld, ja, so etwa. Also da hatte ich Geld übrig und das habe ich dann investiert.
Eben in Münzen und Briefmarken. Und wie wird man sonst noch reich? Also dass man tatsächlich dieses Buch gekauft.
Man wird überhaupt nicht reich durch Bücher.
Ja.
Gar nicht. Aber man wird bekannt durch Bücher. Und wenn du bekannt bist, dann oder auch noch einen schönen Titel hast, dann wirst du unter Umständen eingeladen vom deutschen Kulturbetrieb, der ungeheuer vielfältig ist.
Ja.
Also da sind die Gewerkschaften, da sind die Kirchen, da sind die Buchhandlungen, da ist die ganze Frauenbewegung. Alle wollten über dieses Thema irgendwie mal eine Fachfrau hören und da gab es nur eine.
Ja.
Das heißt, ich konnte mich vor Einladungen buchstäblich nicht retten und ich hatte dann eben meine in der WG eine wirtschaftlich sehr kluge Mitbewohnerin, die hat mir gesagt, ja Luise, jetzt bestimmst du ja dein Einkommen selber. Du musst dann einfach ein höheres Honorar verlangen. Du hast das und das alles gemacht, du bist habilitiert und irgendwas und Professur auch noch. Also jedenfalls den Titel hatte ich ja dann auch 85 bekommen, wenn auch keine Professur. Also da verlangst du jetzt mal ein bisschen mehr als 150. Verdoppel das mal und dann nächstes Jahr verdoppelst du das nochmal. Das sehr beartet zu mir.
Ja.
Und das habe ich mir also zu Herzen genommen, habe mehr verlangt und auch mehr bekommen. Habe das dann auch noch beiseite gelegt. Und,
aber du hast ja auch wahnsinnig viele Vorträge gehalten. Das hat auch physisch natürlich viel abverlangt. Und vor allem, weil du ja noch so eine bist, bist du ja, sagst du von dir selber, eigentlich bist du ja schüchtern, oder? Ja. Also dann musstest du ständig vor Riesenpublikum in den Sälen, Frauen, sehr bewegte Seminare und alles. Also das, dass du das alles überwunden hast, also eben Schüchternheit und auch die physische Belastung, überall in Deutschland, Österreich und der Schweiz rumzureisen. Hast du also echt gut hingekriegt.
Und also auch viele Seminare gekriegt,
ja, ja.
Also alles Mögliche.
Ja, ja.
Aber man muss auch sagen, damals funktionierte die Deutsche Bundesbank.
Ja,
das war eine große Hilfe.
Ja.
Bis Mitte der 90er Jahre funktionierte die noch einigermaßen.
Mhm.
Und in der Schweiz ja sowieso.
Ja, 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 ja. Und dann hast du eben, also da hast du hast auf jeden Fall Geld zur Seite gelegt, hast es aber dann auch investiert, also eben in Aktien, nicht nur in Briefmarken und in Münzen.
Nein, da hatte ich eben doch dann schon zu viel Geld, das lag aber, also die Briefmarken und Münzen, das war so 81.
Ja.
Und das viele Geld kam dann eigentlich erst nach Ende des Heisenberg-Stipendiums, als ich das quasi so als Chunk.
Ja, du hättest dir ja auch eine Wohnung kaufen können. Oder das machen dann.
Ja.
Familien. Beispielsweise. Ja, eine Wohnung kaufen.
Als Anlage?
Hund. Ja, nie daran gedacht.
Ich wollte damit nicht belastet werden.
Besitz belastet dann trotzdem, ja.
Ja, man muss das verwalten.
Mhm.
Also mir kam immer Aktien eigentlich für mich als Forscherin am besten.
Sehr modern.
Ja. Weil da muss ich mich nicht kümmern. Und wenn ich Geld brauche, hebe ich da was ab. Und so mache ich das bis heute.
Das
Aber das der große Umbruch kam dann tatsächlich im Jahre 1990, wo ich mich wirklich 2 Wochen lang beschäftigt habe mit Aktien und mit Geldanlage.
2 Wochen ist so süß.
Ich war krank, ich hatte Grippe und lag im Bett und las Andrew Tobias, The Only Financial Guide You'll Ever Need.
Was?
Und dann noch The Only Other Financial Guide You'll Ever Need.
Großartig, The Only Other Guide.
Und der Andrew Tobias ist also tatsächlich...
Und wie bist du auf den gekommen? Du hast in der Buchhandlung, oder?
In der Buchhandlung hat er mich überzeugt.
I love you. The Only Other Guide You'll Ever Need. Ja, offensichtlich. Und dort, und dann hast du das gelesen und dem Andrew Tobias geglaubt.
Ja, also der kam mir, der war sehr witzig und sehr klug.
Ja, ja.
Das merkt man ja so als Leserin.
Vor allem, wenn man selber so witzig und so klug ist. Man fühlt
sich angesprochen.
Genau, der Bruder.
Also wie ich jetzt erfahren habe, der Mann ist also auch sehr anti-Trump. Ja. Engagiert sich jetzt auch in meinem Alter.
Das ist beruhigend, ja.
Und er war bei den Democrats lange der Schatzmeister oder sowas. Und er hat dieses Programm Quicken miterfunden. Und also der sagte, naja, also wenn sie dies und das wollen, aber wenn sie mit ihrem Geld einfach nichts zu tun haben wollen, wenn sie was Besseres zu tun haben, als dauernd auf die Aktien zu gucken, dann müssen sie ihr Geld in einen Indexfonds tun.
Ja.
Heute ETFs, aber das gab es ja damals gar nicht.
Nein.
In Deutschland. Also ich habe bis in den Jahren 1990 das ganze Geld bei Vanguard, das hat er auch noch empfohlen, bei Vanguard hingebracht und 2 Fonds gekauft. Die habe ich bis heute. Und ich hatte auch ein paar Apple-Aktien, aber die musste ich leider vorher dann schon wieder abstoßen.
Ja, das ist wie bei mir. Ich habe ein großes Künstler und dann kann ich die Versicherung nicht zahlen. Und aber eben trotzdem, super, also
und das habe ich dann einfach
funktioniert.
Ja, das habe ich einfach liegen lassen und habe gelebt von dem Geld, was ich verdient habe. Und da bin ich eigentlich kaum jemals dran gegangen, habe eher dann noch immer was dazu getan. Und dann merkte ich so, als ich dann 70 war, dass ich jetzt also ohne weiteres nun gar nichts mehr zu tun brauchte. Das war inzwischen so angeschwollen, dass uns trotz zweimaliger Reduktion auf die Hälfte. Also einmal im Jahr 2000 hatte ich erst die Hälfte.
Ja, genau.
Und dann 2009 wieder.
Genau, auch wieder. Ja, genau.
Zweimal nur die Hälfte.
Also du hast zweimal eine große, also zuerst Dotcom-Bubble überlebt und dann auch, also vor allem die große Finanzkrise. Also das können nicht viele von sich sagen. Und du hast die einfach überlebt, weil du da nicht alles verkaufen musstest auch. Also einfach die Wertmittel.
Ich hatte auch da schon genug. Ja. Ich wusste, ich konnte immer rechnen, selbst wenn ich nachdem ich das einmal die Hälfte verloren hätte, dachte ich, könnte ich immer noch prima davon leben.
Super.
Also relativ bescheiden vielleicht, aber doch immer noch sehr gut. Und das habe ich dann das nächste Mal auch gedacht. Ich habe gar nichts unternommen. Ich habe das einfach immer liegen lassen und reinvestieren lassen. Ich habe dann mit nichts gemacht. Und
Ja, ich war da mit den Aktien, deshalb lasse ich die Finger davon. Mir ist es eben nicht gut gegangen, weil das Timing dann, also als ich Geld, wenn die Finanzkrise kommt, brauchte ich wieder Geld und das ist der dümmste Moment, wenn du es nicht liegen lassen kannst. Aber also wirklich hervorragend gemacht. Und du musstest aber auch mit diesen ganzen Vorträgen auch eine juristische Form finden, oder? Also, oder Verlag, oder musstest du noch einen Verlag gründen, oder hast du das mit einem Verlag machen können? All die wunderbaren Frauenbiografien, Bände, Bücher und Kalender.
Also ich habe ja eben gesagt, ich wurde zwar irgendwie abgeschnitten von meiner Wissenschaft, aber ich habe sie ja doch weiter verkauft.
Genau.
Aber nicht so intensiv. Ich habe dann ja noch weitere 2 Bücher veröffentlicht zum Thema Sprache und habe da aber gemerkt, was die Frauen eigentlich wollen, sind immer nur diese Glossen. Sie wollen also unbedingt immer diese Glossen hören und das ist wahrscheinlich auch die beste Art, es dem Volk bald nahe zu bringen.
Das Ideal wäre ja gewesen, wenn die Zeit dir eine Glosse angeboten hätte für 500 oder 1000 Euro oder die Stück.
Ja, ich hatte mal, also der Tagesanzeiger hatte tatsächlich die Idee, mich eine Weile da zu beschäftigen.
Also habe ich Geld gemacht, also eben mit den Kolumnen.
Oder? Genau.
Ja.
Und ich habe auch aufgehört, das zu machen. Ich habe es dann für meinen eigene Webseite gemacht, um da mehr Leserinnen anzuziehen, aber eben auch als Stoff für all diese vielen Vorträge, weil eben alle diese Klassen hören wollen. Und ja, auch da würde ich sagen, habe ich eine besondere Begabung auf dem Gebiet. Joey meint überhaupt, es wäre meine größte Begabung, die Sachen lustig auf den Punkt zu bringen.
Ein exzellentes Handwerk, ja.
Und hat mir auch Spaß gemacht, aber ich sitze doch an so einer Glosse ungefähr 3 Tage pro Woche.
Ja, ja. Also ich finde, alle, die so tun, als würde das einfach aus der Feder fließen, das ist völliger Schwachsinn. Also ich finde auch, das braucht so viel Zeit. Ich rede von 1500 Zeichen oder 3000 Zeichen. Mhm. Das braucht gut 3 Tage. Also ich finde 3 Tage schon schnell. Also ich brauche.
Ja.
Geht auch. Oh, also Wahnsinn.
Ja, man muss viel nachdenken. Und das macht natürlich auch Spaß. Und vor allem, wenn du dich als Glossenschreiberin definierst, dann siehst du natürlich auch alle möglichen Themen. Ne? Das kennst du ja sicher. Du bist jetzt Glossenschreiberin und dann wird dir alles zur Glosse, natürlich.
Genau. Wenn du einen Hammer hast, siehst du überall nur Nägel, aber genau. Dann ist sehr lustig. Nein, aber das ist ja wirklich so wahnsinnig gut gemacht. Ich finde aber auch heute noch wahrscheinlich viel zu viel zu tun, weil du noch so viel vorhast und machst, aber ich finde schon, die Zeit oder die Frankfurter Allgemeine oder eben du hättest deine Glosse im Radio kriegen können, im Fernsehen, das hätten sie dir alles. Also da, also
dann sage ich auch, also wirklich, also sagen wir mal, beleidigt.
Ja, genau.
Dass ich nicht in dieser Weise angesprochen wurde.
Ja.
Und deswegen habe ich es dann auch gelassen.
Ja, sehr klug. Genau, das ist deine.
Ich habe dann
hier. Es ist eine Beleidigung für die, also jetzt auf der individuellen Ebene gesehen. Und wiederum komme ich und sage, es ist eine unglaubliche Leerstelle der letzten 30 Jahre, dass wir im deutschsprachigen Raum hier nicht Louise F. Push haben, auch in der Analyse über Machtsprache, vor allem die Frauen und immer wieder die ganz tollen Frauen, die du alle ausgegraben beschreibst und erklärst, und wir vergessen alle diese Namen, dass wir das alles nicht haben, sondern einen Richard David Precht beispielsweise.
Nicht mehr.
Das wird auch in 50 Jahren wirklich beweint werden, weil das ist eine große verpasste Chance, gerade für den Kulturraum der deutschen Sprache. Weil ich finde immer noch, wir sind hier wirklich Meilen zurück, beispielsweise im Vergleich zu den Französinnen oder den Amerikanerinnen. Egal mit Trump und Rückschlag und was auch immer. Aber ich finde immer noch, wir sind irgendwie, kommen wir nicht vom Fleck. Und das hat auch damit zu tun, dass Louise F. Push eben kein Haushaltsname wurde.
Das mag schon sein, ja. Also, ich fühlte mich auch tatsächlich oft, wie soll ich sagen, unter Wert verkauft.
Ja, so. Ja, genau. Aber da bist du ja nach Amerika, ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Wie kam denn das?
Ja, ich kriegte eine Einladung nach Amerika für praktisch, nachdem ich Deutsch als Männersprache veröffentlicht hatte, haben die amerikanischen Germanistinnen das also freudig aufgegriffen.
Sehr klug, wunderbar.
Die warteten nämlich schon immer auf irgendetwas. Ja. Die feministische Literaturwissenschaft, also die literaturwissenschaftlichen Germanistinnen in den USA, die hatten schon immer jede Menge Stoff. Die Linguistinnen aus Deutschland, null. Plötzlich gab es da dieses kleine gelbe Buch und da waren sie sofort, haben sie sich da drauf gestürzt.
Suhlkamp ist immer noch käuflich einer der Bestseller. Also sie, jedes Mal, wenn Louise F. Push einen großen medialen Auftritt hat, schreibt Suhlkamp, übrigens, das Deutsch als Männersprache ist bei uns erhältlich. Ja. In den X-Nachschlag. Also sie haben dich nach Amerika eingeladen.
Also dazu vielleicht noch von Suhlkamp, wie das zustande kam,
das Buch.
Da muss ich also meine damaligen Partnerin also auch noch ein Loblied singen. Ich war als Wissenschaftlerin und dachte, ja, diese Sachen habe ich ja alle veröffentlicht. Die sind ja nun da. Und die dachte aber doch eher auch geschäftlich und sagte, guck doch mal, die Sender hat es ja auch veröffentlicht und hat so noch mal ein Buch draus gemacht und jetzt reist sie mit ihrem Buch herum. Das kannst du ja schon lange.
Ja.
Also nein, als Wissenschaftlerin macht man keine Zeitveröffentlichung von irgendwas. Hört sich nicht. Na, ich habe dann aber doch auf sie gehört, bin dann auf Dirk Suhrkamp zugegangen. Ich hatte ja schon Sonja da veröffentlicht. Mhm. Es ist also praktisch ein Memoir, plus damals gab es diesen Begriff im Deutschen nicht, oder es ist eine Doppelbiografie über meine Partnerin, die sich das Leben genommen hat, und über mich, wie wir da glücklich und elend gelebt haben, von 65 bis 76. Also Sammler wurde feministische Linguistik und all dem.
Ja.
Also da war ich schon bei Suhrkamp gelandet, und dann hatte ich ja den Zugang zu diesem schönen Verlag und habe ihnen das dann angeboten. Dann sagten sie, das machen wir nicht. Also Aufsatzsammlungen, wir machen Bücher von Wissenschaftlern, ja, aber Aufsatzsammlungen nur, wenn das ein großes altes Tier ist. Dann machen wir vielleicht mal irgendwas von, was weiß ich, Habermas, auch eine Aufsatzsammlung.
Rauf und runter, ja, genau.
Aber sonst nicht.
Ja.
Oder Hans Meyer oder was weiß ich. Und ich sagte, ja, es geht hier nicht um großes altes Tier. Muss ich schon zugeben, dass ich das nicht bin. Aber es geht um das Thema und es existiert nur in dieser Form. Bis jetzt. Und deswegen empfehle ich Ihnen, das doch zu machen. Und Sie sehen ja hier, Sandra von der Plott, bei Fischer wollen Sie nicht mal hier bei Suhrkamp auch was dazu sagen. Und dann haben Sie das widerstrebend gemacht, weil Sie die Autorin beim Verlag halten wollten. Das haben Sie mir explizit gesagt. Und dann haben Sie aber eben diesen Longseller damit dann gelandet und sind jetzt natürlich auch ganz froh, dass das bei Ihnen
ist. Ja, das ist großartig. Und eben mit diesem Suhrkamp-Band, also über den Teich auch, wurde Louise Busch auch bekannt. Und dann kamst du eben in die USA. Und du sprachst ja schon eben Anglistik, also Englisch war schon auch ein großer Teil deine Sprache, auch über die Musik, und du hast es studiert, hast doch auch Anglistik im Nebenfach studiert, oder eher sehe ich da?
Im Hauptfach.
Ah, im Hauptfach?
Ich bin im Hauptfach Anglistin.
Du bist Anglistin, nicht Germanistin, ja,
genau. Ich bin gar nicht, also ich habe Anglistik, Schwerpunkt, ja. Linguistik gemacht.
Genau. Ah, super. Ja. Mhm. Und das als Anglistik auch als Nachkriegskind, was ja auch schon erstaunlich, also was hast du im Jahrgang 44, also bist eigentlich noch ein Kriegskind, aber das auch aufgrund der internationalen Geschichte deiner Familie, nehme ich an. Dass das nahe lag.
Nein.
Und gab es viele, die Englisch studiert
haben. Also ich war in Englisch sehr gut und in Deutsch. Das, ja. Also an meinem Gymnasium damals gab es eigentlich nie irgendeine Eins. Das ist für uns die beste Zensur.
Mhm.
Und ich war wohl die Erste, die in diesen beiden Fächern Abitur eine Eins bekam.
Ha! Sehr schön.
Deswegen habe ich dann studiert.
Ja, macht Sinn.
Offenbar war ich da. Ich hatte das die besten Aussichten. Ich wollte aber auf gar keinen Fall in die Schule, da war ich einfach zu ängstlich. Also Performing Tag ein und Tag aus vor einer Klasse, das
ist anstrengend, ja.
Das halte ich gar nicht aus.
Ja, ich auch nicht. Ja.
Ich wollte in einen Verlag oder einen Rundfunk oder irgendwie im Kulturbereich was tun. Und mit Linguistik ging das dann eigentlich auch nicht, aber es hat mich so fasziniert. Ich bin dann da einfach gelandet. Und Deutsch habe ich schon nach ein paar Wochen aufgegeben und stattdessen Latein gemacht.
Ah, sehr schön.
Das passt auch. Sehr und gut. Also einfach, weil Deutsch, das kam mir so vor wie das Nachtprogramm im Rundfunk. Also was die Professoren da erzählen, das wusste ich alles mehr oder weniger schon.
Ja, ja.
Und ich habe nämlich bei meiner vielen Heimarbeit, die ich gemacht habe, eben immer dieses Nachtprogramm gehört.
Ja.
Und das weiß ich ziemlich, ja, wir haben Bildungsrundfunk rauf und runter, um nicht so lange weiter da einzugehen mit meinem Federnkleben. Und deswegen, also dieser Wechsel zu Latein, da hatte ich das Gefühl, da muss ich also wirklich schwer, habe ich was zu beißen.
Ja.
Da war ich nicht gut in der Schule in Latein, ich hatte dann nur eine 3 und Griechisch musste ich überhaupt erst noch neu lernen. Und da musste ich zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt irgendwie lernen.
Tut dir gut. Hat dir gut getan.
Ja, aber ich finde es auch
großartig, dass du dir selber diese Herausforderung, gestellt hast, dass du überhaupt lernen wolltest. Ja, du wusstest nicht, wie man lernt, weil dir alles in den Schoß gefallen ist.
Ja, ich brauchte in der Schule nur zuzuhören, dann war das in Ordnung. Und manchmal noch nicht Latein hören.
Frechheit. Ja. Ja, sehr schön. Aber eben, also des Englischen mächtig, nicht des amerikanischen, sondern des englischen mächtig, kommst du in die USA.
Ja, auch nicht so mächtig. Also in unserer Schule haben wir wenig Englisch gesprochen und ich verstand natürlich alles. Ich lernte
alles lesen, ja.
Ja, aber sprechen.
How to get rich oder so.
Genau, also konnte ich alles. Das war kein Problem, aber ich konnte also meine eigenen über Werke, auch nicht ohne weiteres ins Englische, ein gutes Englisch übersetzt. Heute gibt man das in den Computer, da kommt schon was Nettes raus. Und da hat mir eine liebe Freundin aus England geholfen. Die hat es freundlicherweise für mich ins Englische übersetzt. Da hatte ich da so ein paar englische Texte, die ich da vortragen konnte an den Universitäten. Und bei manchen, also die schon etwas besser Deutsch konnten, konnte ich natürlich auch Deutsch reden.
Ja.
Aber den Frauen von den Women in German war es eben wichtig, dass sie nun auch meine Linguistin, feministische Linguistin, da herumzeigen konnten.
Mhm.
Und ich war sehr, sehr erfreut darüber, dass ich jetzt eine Gelegenheit bekam, mehr Englisch zu sprechen.
Mhm.
Und dass ich das dann auch allmählich
genau, also du fühlst dich wohl in den USA. Also du hast ja auch deine große Liebe da getroffen, die Joey, und ihr seid schon über 25 oder 30 Jahre zusammen.
Wir feiern in diesem Jahr unser 40-jähriges Jubiläum.
40 Jahre, oh, wunderbar. Also es ist echt eine ganz, ganz große Liebe. Was ist das, Diamant? Nein, noch nicht. Oder
ja,
fast, also, oder Golden oder Eisen oder was auch immer. Und du hast dich wohl gefühlt, also fühlst du dich wohl in den USA? Also jetzt nicht gerade von der jetzigen Regierung abhängig, aber so vom Esprit, von der Unterschiedlichkeit Deutschland-USA.
Ja, früher war es ja quasi für Feministinnen das gelobte Land.
Ja.
Alle Ideen, alle Bücher kamen ja aus den USA. Ob das nun Linguistik war oder Literaturwissenschaft, Soziologie, Medizin, alles. Ne? Das war einfach, die waren uns 10 Jahre voraus. Und sie waren uns mit ihrer Affirmative Action auch in der Zusammensetzung der Universitäten voraus. Und also bei Joey habe ich zum ersten Mal erlebt, dass da die Studierenden was zu sagen hatten, wie sie ihre Lehrer und Lehrerinnen fanden, und da kriegten die Noten und wurden dann auch entsprechend honoriert. Also danach hätten ja Senta und ich ja, was weiß ich, Millionen verdient.
Ja.
Das war ja ungeheuer beliebt. Ja. Aber das spielte für die Männer gar keine Rolle. Das fand ich also alles beneidenswert. Dann wurden mir da auch die eine oder andere Professur angeboten. Also Max-Kade-Professoren, das waren zum Teil nur Zeitprofessoren oder mal eine sonst was, also für 3 Semester, Vertretungsprofessuren, nichts Festes, und das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte, wenn ich dann schon in Amerika war, wollte ich dann auch eben bei Joey sein. Deswegen habe ich.
Und sie waren auch nicht so gut bezahlt, also die Aushilfen. Also da hast du mehr verdient mit den Vorträgen in Österreich, Schweiz und Deutschland, würde ich mal sagen.
Höchstwahrscheinlich.
Ja. Also Hannah Arendt musste das ja auch immer quasi auf Stör, oder? Also das weiß man alles nicht, oder? Aber die musste auch zuerst in Chicago, hat dann immer Gastvorlesungen gemacht, und so bis sie dann irgendwie kurz bevor sie gestorben ist, dann auch eine Professur gekriegt hat.
Genau, ja.
Ja. Also und eben du wolltest dann schon in Boston, und dann habt ihr euch aufgeteilt, weil Joey war Germanistikprofessorin in Boston.
Ja, ja, und auch sie war auch ein Teil des neu entstandenen Women's Studies Department.
Ah, Women's Studies, genau.
Und hat er also auch zum Beispiel interessante Kurse gemacht, Beyond Heterosexuality und solche Sachen.
Ah, sehr nett, sehr nett. Als verheiratete Frau, muss man sagen, mit Kindern, oder? Also sie war ja...
Sie war damals schon quasi...
War sie schon eine...
ja, lesbisch. Wir waren schon zusammen. Sie war schon, hat schon ihr Coming-out gemacht.
Ja.
Sie hat übrigens einen sehr schönen Aufsatz darüber geschrieben.
Ja.
Hast du den mal gesehen in Sexualitäten heute?
Ich schaue den nachher gerne an. Ja. Wir sind ja noch am Aufnehmen.
Ja,
und dann,
der ist also wirklich,
dann kannst du da mal ein bisschen vorlesen. Ja, sehr schön. Sehr schön. Und also dir ist es aber wie ein Fisch im Wasser gut gegangen mit diesem Wechsel. Also du bist schon enorm modern. Aber eben, die Familie war auch schon in der ganzen Welt. Ich frage das nur so blöd, weil ich wirklich viele deutsche Freunde und Freundinnen habe, oder auch die Schweizer und Schweizerinnen, also in deinem Alter gar nicht davon zu reden, die gehen in den Urlaub. Aber die würden nie an, die haben ihr ganzes Leben nie an anderen Orten gelebt, außer eben in der Schweiz oder in Deutschland. Oder? Und das unterscheidet uns massiv. Also, und, ja. Du bist 18 Jahre älter als ich.
Du fragst also, wie ich dieses Land finde. Also, wie gesagt, ein großes Vorbild auf feministischem Gebiet. Quasi, ja, paradiesische Zustände, damals jedenfalls, in den 80er Jahren, wo ich da ankam, auch noch in den 90er Jahren. Dann kamen diese Kreislauf-Busch-Jahre und so weiter. Also, nach 2001 wurde es alles doch schon mal etwas ungemütlich. Aber so die ersten 15 Jahre wunderbar. Und da waren ihre Töchter auch noch jünger. Also ich habe die Sarah mit 12, wir haben sie kennengelernt, als sie 12 war. Und jetzt ist sie ja 53 oder 52.
Ja, großartig. Also, hast du hast halt eine Tochter mit auferzogen auch so. Genau. Das ist ähnlich wie mein Partner mit meinem jüngsten Kind, den war 11. Und das macht
natürlich. Immer heranwachsen zu sehen, dass die erste Chance hätte ich sonst nie gehabt.
Ja.
Und Joey, also alle meine Freunde sind natürlich also sogenannte Urlesben und die waren alle auch entsprechend kinderfeindlich und wollten also mit den Blagen nichts zu tun haben. Und Joey fühlte sich da zum Teil schon etwas fremd.
Ja, ich weiß doch, das war tatsächlich ein Riesenthema. Also keine Kinder haben und so. Und ich wusste eben, also in der Frauenbewegung, ich wusste immer, also ich möchte schon Kinder. Also ob ich jetzt lesbisch bin oder heterosexuell, das war mir nicht so klar. Das war viel fluider, war auch nicht so belastet. Also in den 80er Jahren wurden wir ja eben befreit durch unsere großen Schwestern. Das vergessen die heutigen Jungen, wie offen, wie schräg, wie bunt, wie genial, wie aggressiv manchmal. Also Ausschluss, Einschluss. Aber wir hatten eine Frauendisco in Bern, oder? Of all places. Jeden Freitag. Und es wurde ganz strikt darauf geachtet, dass wirklich kein einziger Schwanz, wenn ich das so sagen darf, rein darf. Und das waren großartige Zeiten. Und das vergisst man heute, wie das bunt war.
Und auch allmählich. Aber natürlich kann ich in die nächste Generation, das ist natürlich von diesen emanzipierten Müttern irgendwie absetzen musste. Ach, die wollten ja nicht dasselbe machen und dann wurden die ja wieder konservativ.
Aha.
Und das war schon ziemlich störend. Und
du sagtest die Bush-Jahre, ich gebe ja die Popkultur schuld, also Sex and the City. Oder also dieser Konsumrausch, also wie der Feminismus zum Konsumrausch wurde für die Generation, die in den 80er Jahren geboren wurde. Eben.
Ihre ganzen Girly-Kram und das kam ja in den 90er Jahren.
Generation Alpha und all diese... Genau.
Alpha-Mädchen.
Genau.
Ja, das hat der Spiegel auch zum Teil erfunden. Das war also alles wirklich ausgesprochen. Mhm. Eklig. Mhm. Ja.
Das kommt aber pervertiert. Von Amerika her. Ja. Aber auf jeden Fall hast du wirklich toll Karriere machen können, ohne Professur, auch ohne Professur. Aber es war immer eine Anstrengung.
Ja, aber nun bin ich also von Natur auch arbeitsam. Insofern fand ich das nicht, es hat mich nicht umgebracht. Es war manchmal, habe ich tatsächlich in einem Monat 15 Vorträge gehalten, überall. Das fand ich dann doch im Rückblick.
Ja.
Hast du das bloß geschafft? Ich war halt jünger.
Ja.
Aber das, noch mehr Energie.
Das hatte meine Mutter auch immer gesagt. Also 3 Kinder und dann irgendwie noch 3 Heranziehende oder nicht Adoptivkinder, aber die hat man noch mitbetreut. Hat sie auch immer gesagt, ja, habe ich das geschafft? Aber es ist eine andere Zeit. Ja. Wir waren noch bei Amerika, eben die gute Zeit. Boston ist aber schon... Also Boston und Hannover, also man könnte es schlechter treffen, oder?
ich bin wirklich sehr gerne immer schon in Großstädten gewesen. Ich bin ja aus der Kleinstadt Gütersloh, wo ich geboren bin. Also so schnell ich konnte nach Hamburg ausgebüxt. Und es musste unbedingt eine Großstadt sein, einfach weil ich lesbisch war und mochte nicht mehr diese soziale Kontrolle, die da in der Kleinstadt einfach ausgeübt wird. Ich habe immer nach Anonymität gestrebt, einfach als Überlebensmodus.
Ja, ich habe eine Frage noch, du hast ganz kurz erwähnt, die Psychoanalyse. Die wurde mir übrigens auch bezahlt, das gab es damals in den 80er Jahren.
Toll.
Noch großartig, also das ist das Beste, sage ich immer. Ich habe auch meiner Psychoanalytikerin einen der wichtigsten Briefe geschrieben. Also sie war sehr berührt und wunderbar, einfach weil ich gesagt habe, das hat mir mein Leben gerettet und gemacht.
Was hattest du denn für Probleme?
Machen wir jetzt die Psychoanalyse. Also mein Problem war ganz, war klar, eben mit 19, mein Vater stirbt, war Alkoholiker, war aber dann lange trocken, also anonymer, war bei den anonymen Alkoholikern. Ich hatte aber eine sehr schlimme frühe Kindheit. Und ich habe das gemerkt, als er gestorben ist, wir waren dann sehr eng, als er eben einer der besten Väter war überhaupt. Und eben der Tod eines Vaters oder der Tod einer Mutter, das hat große Auswirkungen oft auf sensible oder was auch immer Menschen. Mhm. Und ich wusste noch, ich bin zur ersten Stunde mit zur Psychoanalytikerin und habe gesagt, ich habe keine Ahnung, weshalb ich hier sitze. Ich bin schön, habe eine tolle Beziehung und eine unglaublich tolle Karriere, so wie ich so bin, oder? Also mit 19, ja, einfach Gymnasium und schon studiert und alles und so. Ich weiß nicht, wieso, dass ich hier sitze. Und sie schaut mich so an, sehe ich nach, aber mein Vater ist gestorben, oder? Und dann konnten wir da beginnen. Was war denn dein Problem?
Ja, mein Problem war einfach, heute nennt man das, was weiß ich, soziale Angst. Soziale Angststörung. Ich hatte Angst vor Menschen. Und zwar Angst davor, negativ beurteilt zu werden.
Ich finde das auch wieder Avantgarde. Also für deine Generation, geboren 1944, in Deutschland hat bis heute die Psychoanalyse, wie soll ich sagen, also ganz einen anderen Ruf als in den USA. Also in den USA bist du eigentlich niemand, wenn du nicht mal in der Therapie warst. Also meine Studentinnen oder Freundinnen, jungen Freundinnen, 20, die sagen alle, zwischen 20 und 30, auch die Jungs, meine Jungs, ja, also ich bin doch mit niemandem zusammen, der nicht wenigstens ein bisschen Therapie gemacht hat. Und das ist ja in Deutschland immer noch anders. Also Psychoanalyse hatte ja, also Psychoanalyse in Deutschland, das ist ja eine ganz üble Geschichte und so. Aber du hast eine Psychoanalyse gemacht. Ganz kurz nur, wie kam es dazu und hat's geholfen?
Ja, es hat absolut geholfen, besonders die dritte. Ich habe nicht nur eine gemacht, ja, sondern drei. Einmal Gruppentherapie. Und dann noch 4 Jahre ganz normale klassische Psychoanalyse. Mhm. Und dann noch eine unorthodoxe Analyse mit einem Schweizer, Hans-Ulrich Müller. Mhm. Und das hat mir ganz besonders geholfen. Der war eben anders als die anderen. Da lag ich nicht so auf dem Sofa und der Analytiker sagte keinen Ton, sondern er hat mit mir geredet. Ich saß ihm gegenüber und das war einfach ein menschliches Gespräch und der sagte das auch, also es ist so, in ihrem Leben, da gibt es so Stellen, die sind eigentlich vollkommen normal, aber da gibt es so einiges, wo die Sonne nicht so richtig drauf geschienen hat. Und das gucken wir uns mal zusammen an.
Wunderbar. Ne? Hast du ein schönes Bild. Das ist wirklich toll.
Also, ja. Wirklich genial begabte Analytiker, fand ich.
Und da bist du hin und her gereist, nach Winterthur.
Ja, ich habe die Hälfte meines Einkommens dafür ausgegeben.
Aber es ist gute Investition.
Ja, insgesamt war das überhaupt die beste Investition meines Lebens. Du hast sie gefragt, ja, was hältst du davon? Also für mich war es sehr, sehr gut, aber ich glaube, es hängt sehr von der Analytikerin ab, die du dann findest.
Ja, ja.
Und ich hatte da eigentlich ziemliches Glück, jedenfalls der zweite Analytiker, der hat mir nicht geschadet. Das ist ja auch schon der Sieg. Und er hat mir auch geholfen, meine Dissertation abzugeben. Also da hatte ich immer Angst.
Das nicht genügt. Also,
ja, das ist überhaupt ganz furchtbar.
Ja, das ist aber echt klassisch weiblich, immer noch.
Ich kann das Ding nicht abgeben. Ja. Dann dachte er zu mir Folgendes, naja, also geben Sie ruhig einfach schon mal ab und schreiben Sie doch selbst Ihren eigenen Verriss. Kommen Sie den anderen doch zuvor.
Super.
Und die wissen ja selbst am besten, wie schlecht ihre Arbeit ist. Aber die anderen merken das gar nicht so. Schreiben Sie schon mal ihren Verriss. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ja, dann war das ehrlich. Ich habe es abgegeben. Ich habe dafür sehr gut bekommen. Und das lief also dann.
Ich finde es einen großartigen Tipp. Ich glaube, das geben wir jetzt allen weiter, die eben Angst haben. Also es ist immer noch so, dass die Frauen Angst haben, Angst vor dem Erfolg, Angst vor dem Scheitern, also Angst, das Wagnis, es ist ja ein Wagnis der Öffentlichkeit, eine Dissertation abzugeben. Und ich finde es eine gute Idee, zuerst den eigenen Verriss zu schreiben, weil ich sage das auch immer, meinen eigenen Ansprüchen genüge ich nie. Das ist lächerlich, was ich da mache. Ja. Wenn ich mich aber dann vergleiche, mit was die anderen Geld machen oder was sie irgendwie posaunen, muss ich sagen, nö, da darf ich meine Stimme auch erheben. Das schon. Ja. Also Psychotherapie ist nochmals, Louise F. Pusch hat ganz viele Dinge avantgarde, also betrieben. Also jung zu einer Zeit, wo das in Deutschland überhaupt nicht Usus war.
Stimmt, ja. Und ich stand der Analyse selbst eigentlich positiv gegenüber und wurde dann auch noch angeleitet, bestätigt durch Studentinnen im Studentenheim, die das selbst machen, Psychotherapie, und mir dann auch an ihren eigenen Therapeuten oder eigenen Lehrer empfehlen.
Genau.
Dann bin ich auf Empfehlung dahin gegangen und dann dachte ich so, jetzt komme ich allein zurecht. Da geriet ich aber wieder in eine fürchterliche Krise und bin dann wieder hingegangen und habe dann eben, wie gesagt, damit meine Dissertation immerhin abgeben können.
Ja, super.
Das war auch schon schön.
Ja, absolut, absolut. Psychoanalyse, hattest du ein gutes Verhältnis? Aber erzähl mir mal ein bisschen von Freud. Du hast ja das war's doch dort, das große Buch Mütter bekannter Männer und die Schwestern bekannter Männer, und ich glaube, das war das die Mutter von Freud, die du geschrieben hast? Also diese, also was die Töchter?
Also die Anna?
Die Töchter, genau, die Anna Freud. Ach, also du hattest keine Hemmnisse Sigmund Freud gegenüber, weil ich, Sigmund Freud, der Totem und Tabu, finde ich immer noch einer der wunderspaßten Artikel überhaupt, über Religion und überhaupt. Also Sigmund Freud kann große Freude machen, angesichts, aber eben, also die Mitglied, also die ganze Gliedgeschichte, die Penis.
Ja, da war er wirklich also ein Kind seiner Zeit und noch dazu fehlgeleitet, nicht wahr?
Genau, aber da bist du viel sanfter geworden. Oder bist du einfach so? Also, dass du das.
Ja, ich bin sagen, das ist so die Altersweise.
Penisneid, wenn ich es bald kann sagen kann.
Penisneid, ich meine, da war die Karin Hauner im Jahr, was weiß ich, Lichtjahre voraus, und
ja,
hat ihn früh erkannt, und ich habe immer mehr da an Karin Horner geglaubt als an Freud. Aber also seine Traumdeutung habe ich sehr gerne gelesen.
Genau.
Aber ich habe ja schon in meinem ersten Kalender dieses unsägliche Zitat da gebracht, wo er praktisch die Neigung der Frauen zum Weben irgendwie von ihrer Geschlechtsbehaarung ableiten.
Ja, eben deshalb habe ich jetzt nochmal nachgefragt in der Psychotherapie. Also der Vater der Psychotherapie, steckt da nicht eigentlich eine Mutter dahinter, der Psychotherapie? Also ich habe in der Kunst gelernt, in der bildenden Kunst gelernt, dass eben ganz wichtige Frauen neue Kunstrichtungen erfunden haben, auch praktiziert haben, und die wurden dann von den Männern übernommen, und die Frauen, die diese wichtige Kunstrichtung erfunden hat, die wurden totgeschwiegen, vergessen, der Geschichte anheim geworfen. Wir müssen da nachgraben, ob das in der Psychoanalyse auch so ist.
Ich bin einfach nicht genügend orientiert, gebildet auf dem Gebiet, dass ich das jetzt beantworten könnte, aber zu vermuten ist es eigentlich immer.
Mhm.
Also Cherchez la femme,
ja. Aber Karen Horney, auch ein ganz wichtiger Name, auch das sollte ein Haushaltsname sein, gerade unter Psychotherapeuten oder Psychotherapeutinnen, ist es aber nicht.
Nein, ist es nicht. Und ich meine, Anna Freud, ich war zwar natürlich ihrem Vater sehr ergeben, aber doch so als Kita,
genau, die Töchter berühmter Männer, ja, das ist ja. Die Anna. Ja, Anna Freud. Nee, die ist in Großbritannien ist die wirklich eigentlich die Freud. Also wenn wir von Freud reden, ist die Anna Freud dort die führende Person. Jetzt gibt es ja ihre Tochter, glaube ich, oder Großteil. Nee. Ja, es gibt jetzt einen Podcast, hast du davon schon gehört?
War denn,
ja. Ein Podcast mit Prominenten, und die gehen auf die Couch, Fashion on the Couch oder irgendwie so heißt es. Es geht um Kleidungsstücke mit Bella Freud, heißt sie, genau. Und ich habe in den Podcast mal reingehört und auch da wieder realisieren müssen.
Bei dir auf deiner Webseite gesehen?
Könnte sein, ja. Genau. Und ich habe da wieder realisieren müssen, dass eben die Kommerzialisierung von Frauengeschichte, Frauenbewegung, Frauenkörper, Psychoanalyse, Frauen als Subjekte, diese Kommerzialisierung hat so viel Backlash-Potenzial in sich, dass es manchmal müde macht.
Ja, kann ich nur zustimmen. Also ich habe dem Ganzen sowieso immer so etwas distanziert zugeschaut. Obwohl, also das kommt auch von meiner Familie her. Da hieß es ja, also trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes, so wird euch solches alles zufallen. Als meine Mutter mal einen BH brauchte, nicht wahr, wurde sie so beschieden. Das sind alles Äußerlichkeiten für so eine christliche Familie. Darauf achtet man nicht so. Und insofern der ganze Bereich der Mode, der wurde durch meinen Stiefvater vertreten und der wurde deswegen von den anderen auch etwas schräg angeguckt. Ich selber habe mich einfach um den Bereich nie so sehr gekümmert, war weder besonders männlich noch besonders weiblich. Ich habe mich eher so als Nerd.
Ja, eben auch definitiv. Würde ich unterschreiben, auch mit den jungen, mit den jungen Jahrzehnten, die mir da gegenüber sitzen. Ein klassisch Wunder, aber eben einer der schönsten Nerds, weil ich finde es so entspannend, mit Frauen reden zu können, die eben dieses etwas Nerdiges haben. Also stundenlang über Themen, Wörter nachdenken dürfen, ohne sich schuldig zu fühlen. Also mir ging das oft so als Kind, dass ich mich immer schuldig gefühlt habe, wenn ich so eben Spinnerei, wenn ich eben stundenlang nur über Haifische alles gesucht habe, was ich über Haifische gefunden habe. Mhm. Also mit Sex. Oder wir hatten ein Lexikon, das hat eben meine Mutter mit diesen Mondopunkten, konnte sich das Lexikon für ihr Kindchen leisten, das so völlig durchgeknallt war. Also weil ich eben stundenlang dann alle gefragt haben, zeichnet mir Haifische.
Also eine Intellektuelle.
Genau, nein, eben ein Nerd. Und es ist so entspannend, das mit einer Frau zu teilen, weil das, also ich kenne eben nicht viele Frauen, die das auch so mit einer Passion betreiben. Woran liegt das? Wird es uns ausgeprügelt, dass wir uns nicht so, also schon auch als Kind eben so stundenlang mit Wörtern, Dingen, Zeichnungen. Das, auch heute gelten Kinder immer noch als komisch, die das machen. Bei den Jungs ist es sehr akzeptiert, oder weil man dann denkt, ah ja, das wird der nächste Bill Gates oder Apple-Gründer, Steve Jobs oder irgendwie so.
Also ich finde, man sollte die Kinder wirklich, wenn sie sich für irgendetwas leidenschaftlich interessieren, dann sollten sie das dürfen. Und bei mir war es eben, also wie bei dir wahrscheinlich auch, einfach das Lesen. Ich wollte immer zu lesen. Das ist, wie du siehst, weiterhin.
Es gibt ein paar Bücher von diesen wunderschönen Heimen. Hallo.
Und ja, ich bin immer noch dabei. Ich kaufe mir auch einfach viel zu viele Bücher. Immer in der Hoffnung, also wenn ich das besitze, das Buch, dann lese ich es sicher auch. Und, aber ich komme natürlich überhaupt nicht nach. Aber
das muss auch nicht mehr stressen. Womit beschäftigst du dich gegenwärtig? Du hast natürlich immer noch enorm viel zu tun. Mit den Kalendern, mit den, das ist wichtig, also mit den Frauenbiografien. Aber gibt es ein Thema, das dich wirklich beschäftigt im Moment?
Ja, ich denke, das ist, also ich muss darüber auch wieder einen Artikel schreiben, über das Thema Trans-Ideologie und Sprache. Und ich finde das als Linguistin ungeheuer schwierig, das überhaupt auf die Reihe zu kriegen, was da passiert und das zu analysieren anständig. Ich habe vor 2 Jahren, war das? Ja, 23, also für die Emma einen Artikel geschrieben. Und da habe ich also immerhin einen ganzen Monat sehr lange darüber nachgedacht, über dieses kleine Stück. Es war natürlich letztlich auch länger. Jetzt will ich da ein Update machen. Es ist ja sehr viel passiert. Ich sammle, also ich stehe mit vielen Gruppen in Verbindung, die ähnliche TERFs sind wie ich. Und ich sehe das eben jetzt besonders aus dem Blickwinkel der Sprache und der Umkategorisierung sämtlicher Werte sozusagen, wie bei Orwell, das bedeutet alles das Gegenteil.
Ah, das ist so schön, jetzt machen wir aber eine Pause. Also Transideologie und Sprache, da brauchen wir ein Extra. Vielen Dank, Lisa.